Deutschlandfunk.
Hannover, 5. Dezember 1936. Zum Markt. Marktkirche, altes Rathaus und Schmiedstraße und dort ins Leibnizhaus. Tisch zum Licht des Fensters hin auf einem niedrigen Podest. Alte Plüschrobe, Gipsabguss vom Kopf, Schreibfeder, Bücher, Truhe etc. Atmosphäre gelassen und heimelig. Hätte alles klauen können. Kaufe 3 Postkarten von Ansichten des Hauses. Kehre zum Kaffee ein und schreibe an Brian Coffee. Hole Gepäck ab und quäle mich damit zum Bahnhof. Muss alle 10 Meter anhalten und Hand wechseln. Mittagessen in Buffet. Schreibe Karte an Mutter.
Samuel Beckett, German Diaries, Teil 2.
Zug nach Braunschweig um 15.33 Uhr, knallvoll. Stehe die ganze Zeit auf dem Gang. Lasse die Koffer in Gepäckaufbewahrung und ziehe in die Richtung, in der sich laut Beteuerung meines funkelnagelneuen Bedeckers der Verkehrsverein befindet. Ein SS-Winterhilfswerksammler nimmt mein letztes Kleingeld und sagt, das Büro in den Bahnhof verlegt worden ist. Gehe ins nächstbeste Hotel, Kaiserhof. Für kleines Zimmer 2,50 die Woche. Nehme ich. Gebe Portier Gepäckschein. Bierstube und Weinstube gleich nebenan. Würstchen in Bierstube. Pausenloses Heil-Hitler-Gebrülle einer Zusammenkunft von Winterhilfswerkern. Wieder Pech. Todmüde ins Bett. Was für eine Schererei diese Reise wird. Schlechte Nacht. Um 8 Uhr wecken lassen, aber erst um 9 auf. Frühstück im Restaurant. Honig und winzige, hodenähnliche Brötchen. Über den Steinweg zum Landestheater und rechts zum Herzog-Anton-Ulrich-Museum. Es schneit. Ein paar gute Kranachs, zum Beispiel Adam und Eva. Aber wie abstoßend er ist auf der Höhe seines Könnens. Man kann nur seine Technik würdigen, weil sie für die Geschichte der Malerei von Belang ist. Reihe kleiner Säle mit Niederländern und Flamen. Sehr schlecht gehängt. Ein Lukas von Leiden, Selbstbildnis. Ein paar schöne Teniers, 2 Elzheimers. Einer davon hervorragend. Eine Aurora. Landschaft vor Sonnenaufgang. Rembrandts Gewitterlandschaft in sehr schlechtem Zustand. Jede Menge Kleinmeister, die ich nur an einem Ort wie beispielsweise Dublin bewundern würde. Wände vollgepackt wie Seiten eines Briefmarkenalbums. Dann kommen die Juwelen. Rembrandts Familienbild, das weiter nichts ist als ultra großartige Malerei. Jan Steen, Eheverschreibung, mit wunderschöner Figur des schreibenden Mannes und herrlichem Bräutigam. Rubens Judith mit Kopf des Holofernes, barocker Sadismus und gutes Bildnis eines Mannes. Dann Giorgiones Selbstbildnis, das einen trifft wie ein Schlag, sobald man den Saal betritt. Gut genug, um von ihm zu sein. Es drückt die tiefe Verschlossenheit aus, die nur ihm eigen ist. Zurück zum Hotel. Im Zimmer geht die Heizung nicht. Gehe ins Schreibzimmer und schreibe 4 stumpfsinnige Seiten an Mutter. Beschwere mich wegen der Heizung. Esse unten zum Bier einen Camembert. Schaue bei einem mysteriösen Kartenspiel zu, mit lauten Schlägen der flachen Hand auf Tisch. Und gehe früh ins Bett. 7. Dezember. Schaue mir lange den Giorgione an. Ausdruck gleichzeitig intensiv und geduldig, bedrückt und stark. Wunderschöner, gedämpfter Übergang von grün zu rot unter dem Schimmer des Kettenhemds. Neunter Dezember. Schlendere durch die Altstadt. Wunderbare Farbe der Andreaskirche, wenn man von Westen kommt, wo die Sonne in strahlender Reinheit und unbeschreiblichem Rosa untergeht. Oder vielmehr einem Rosa, das zu beschreiben ein wenig Zeit und Mühe kosten würde. Ich nehme an, die Fassade ist aus Backstein. Kriege die Schlüssel für den Turm von Tochter des Schusters in der Weberstraße 2, schließe auf und schließe hinter mir zu. Plage mich im Dunkeln unter Furcht und Zittern nach oben. Große Angst, ich könnte mir ein Bein brechen, von Getier angefallen werden oder den Schlüssel verlieren. Abfolge verrückter Leitern im Dämmerlicht. 365 Stufen bis zur Galerie, 70 Meter über dem Boden. Winzige Aussichtsplattform, 1,30 Meter von der Mauer zum Geländer. Ich drücke mich gegen die Mauer und traue mich kaum, mir die Aussicht anzuschauen. Zwinge mich, einmal ganz herumzugehen und werfe ab und zu kurz einen Blick nach unten, wovon mir schlecht wird. Sowieso nichts zu erkennen im rosa Dunst der Stunde. Muss unbedingt ein Synonym finden für das rote Meer der Dächer, die herrlich aussehende Martini-Kirche, die Petri-Kirche, Katharinenkirche, den großen Hagenmarkt und die Masse des Doms. Watschle dann wie eine Ente unter größter Vorsicht die Leitern herunter und stoße mit Erleichterung zu den Schmeißfliegen auf dem Misthaufen. Höre zu meiner Überraschung von der Tochter des Küsters, dass weder zu ihres Vaters Zeiten noch zu den ihren jemals einer den kürzesten Weg nach unten genommen hat. Elfter Dezember. Unterwegs nach Berlin. Die ganze Strecke bis kurz vor Potsdam schlechte Sicht, dann wunderschöne Abendlandschaft, klare, lichte Wälder und Seen. Taxi vom Potsdamer Bahnhof zur Invalidenstraße, mitten durch die Innenstadt. Schott heißt der Wirt, nicht Scholl. Er ist dick und liebenswürdig, bringt mich für die Nacht in einem Doppelzimmer unter. Brief von Mutter, nachgeschickt aus Hamburg. Trinke ein Glas schlechtes Bier und gehe aus. Chausseestraße, Friedrichstraße, unter den Linden. Vom Brandenburger Tor und Pariser Platz zu Zeughaus und Schlossbrücke, die zur Museumsinsel führt. Weihnachtsmarkt im Lustgarten, den ich schleunigst hinter mich bringe. Später die endlose Leipziger Straße entlang zum Leipziger Platz und Potsdamer Platz. Kaufe Zeitung, gehe ins riesige Café Vaterland und lese jetzt erst von der Abdankung King Edwards des Siebten. Aus Liebe zu Mrs. Simpson zugunsten des Herzogs von York. Alles Huren, genau wie draußen. Zwölfter Dezember. Geweckt worden um 8, um 9 aufgestanden. Schlechtes Frühstück. Raus und über Oranienburger Straße, Montbijou-Straße, Montbijou-Brücke zum Kaiser-Friedrich-Museum. Kaufe 12 Eintrittskarten für eine Reichsmark. Gehe durch die holländischen Säle, mehr um zu sehen, was es hier gibt, als um mir etwas anzuschauen. Herrliche Sachen von Hals, Rembrandt, Brauer. 2 Vermeers, ein Herr und Dame beim Wein. Eindeutig dasselbe Zimmer, dieselbe Frau, dasselbe Fenster, wie in Braunschweig. Vor dem Bild werde ich angesprochen von einem schmierigen Herrn, der verkündet, es sei sein Lieblingsbild. Entpuppt sich als Führer, geboren in Schleswig, englischer Akzent, hat beinahe ein Mädchen aus Cork geheiratet. Erklärt sich geehrt und glücklich, einen Iren kennengelernt zu haben. Du lieber Himmel. Über Franklinstraße zum Tell Halaf Museum. Riesige Steinbrocken, monströse Tiere, Götter und Göttinnen, bemalte Keramik etc. Alles irgendwie in einen Maschinenschuppen gepackt. Kaufe Führer. Mache eine kurze Runde im Dämmerlicht. Bleibe ruhig, muss pissen. Gehe. Zurück über Marchbrücke und Marchstraße. Geh ins Aschinger, das Berliner Lions. Grauenhaft. Ein Topf. Pfui. Menschenmassen, kein Durchkommen in der Königstraße, sicher alle auf einen Tagesausflug hier und drängen sich jetzt im Pulk zum Lustgarten. Hässlicher Platz. U-Bahn-Station, bemerkenswert. Über dunkle Hintergassen, weg von der Meute zur Oranienburger Straße. Und damit zurück zum Hotel. Kaufe unterwegs Seife. Schreibe ganz blöde im Kopf an Mutter und Elsie. Was soll nur aus mir werden? 14. Dezember. Der düsterste, verlorenste Tag von vielen seit vielen. Keine Post. 15. Dezember. Vom Wittenbergplatz über Nürnberger Straße zur Budapester Straße 45. Die erste Pension, die ich mir anschaue, campt nah an der Gedächtniskirche. Gefällt mir gut genug, obwohl mir 4,40 pro Tag bei monatlicher Vorauszahlung zu viel vorkommt. Gehe raus. Klohmann grüßt mich in öffentlicher Toilette. Der bestgelaunte Mann der Welt. Will im Patzenhofer essen. Schaue rein. Zu leer und traurig. Gehe ins Aschinger am Bahnhof Friedrichstraße und ersticke fast an einem Fischfilet. Sitze stundenlang da. Beobachte die unterschiedlichen Typen und trinke. Dann zu Fuß zurück. Gepäck abgeholt. Gebe Gepäckträger eine Reichsmark fürs Schleppen zum U-Bahnhof Stettiner Bahnhof. Schlimmster Tag zum Umsteigen in Stadtmitte, aber noch schlimmer vom Zoo hierher. Zwischendurch Zweifel, ob ich es überhaupt schaffe. Richte mich im Zimmer ein. 17.12. Zweifle an der ganzen Unternehmung. Hole Reproduktion des Braunschweiger Giorgione ab. Hefte sie an die Wand. Ein Licht in der Dunkelheit. Laufe Kurfürstendamm, Joachimsthaler Straße, Hardenbergstraße, Kantstraße entlang. Lande im romanischen Café, Ecke Budapester Straße, sogenanntes Künstlerlokal. Breche drittletzten 50-Markschein an. 18. Dezember. Um 7.30 Uhr aufgestanden. Bett kurz, konnte aber schlafen. Endlich Bad. Frühstück annehmbar. Mit U-Bahn nach Stadtmitte, zu Fuß zum Deutschen Museum, betrete es stilvoll über Brücke am Kupfergraben, Deutsche Schule. Vergleichsweise dünn nach den Flamen, Holländern und Spaghettis. Ein Saal voller Cranachs, dem Älteren, signiert mit Salamander. Dürer, 7 Bilder, inklusive 2 großartige späte Porträts seiner Freunde Muffel und Holzschuhe. Schaue mir nochmal Nachtlandschaft von Elzheimer in Leihgabenausstellung an. Hervorragend. Wasser, Mond, Wald, Hirte, Feuer, Lichtung. Alles. Ich bin der hübsche junge Mann aus Peter Bruegels Sprichwörtern, der durch die Finger sieht. Was sehe ich durch die Finger? Mich mit übergehenden Augen. Werde ich nie lernen, mich nicht mehr als jung zu betrachten. 19. Dezember. Muss vermutlich mit etwas über 70 Mark durchhalten, jetzt wo ich Kempt 61,40 für 2 Wochen gezahlt habe. Das heißt circa 8 Mark pro Tag. Eine unvorhergesehene Ausgabe würde mir das Genick brechen. Zu Fuß über Bärenstraße und Opernplatz zum Kronprinzenpalais. Erdgeschoss, ausländische Maler. Ganz rechts, Italiener. Nichts Interessantes, außer einem Bild von De Chirico und einem Mädchenkopf von Modigliani. 4 Kokoschkas, darunter 2 hervorragende Porträts eines gewissen Loos und Frau und ein unwichtiges Aquarell von Feininger. Feininger gilt als Deutscher, obwohl in New York geboren. Ganz links ein Saal voller Munk. Wunderschöne Grafik. Darunter wieder 3 Frauen auf Brücke und Einsamkeit Frau an leerem Strand. Letzteres hervorragend. Im selben Geschoss eine unsägliche Sittenausstellung. Liebe, das Heim, das Militär, der Beruf, Musik etc. Oben, wo die Expressionisten hängen, ist natürlich geschlossen. Bis auf Weiteres. Ich stelle jede Aufsicht, die ich sehe, deswegen zur Rede. Alle zeigen mehr oder weniger Verständnis für die Entscheidung. Nur der Letzte sagt, es tut mir leid. Weiter an alten, dunklen Zeichnungen vorbei, die ich mir nicht anschaue, vorbei an Slevogts scheußlichen Kladower Wandmalereien zur Zeichnungssammlung, wo ich mir eine Schmidt-Rottluff-Mappe ansehe und später noch eine Kirchner-Mappe. So langsam habe ich Schmidt-Rottluffs wilde Entschlossenheit, immer auf groß zu machen, satt. Das ist programmatischer Monumentalismus. Kirchner ist für mich eher der reine Künstler. Unglaubliche Linienführung und Geschmackssicherheit und Präzision der Farbe. Wunderschöner Kopf eines Mädchens. Sehe im Katalog, dass Sammlung Zeichnungen umfasst von Nolde, Feininger, Klee, Dix, Barlach, Baquer, George Gross, Kluth, Kokoschka, Kollwitz, Mark, Otto Müller, Heckel, Pechstein. In dieser Form sind sie also nicht giftig. Ich sollte weniger weitschweifend schreiben. 20. Dezember. Kaiser Friedrich Museum. Wieder die Italiener. Von Giotto bis Giorgione. Stämmiger Deutscher erklärt ihn einer gelangweilten Engländerin in Kurzform. Der Meister war ein bisschen konservativ. Noch besser als der Amerikaner, der sich seiner Frau gegenüber überrascht zeigte, dass Rembrandt kein Franzose ist. Die Tafelbilder von Masaccio, wunderschön. Abgesehen von den Julian- und Nikolaus-Episoden, die eindeutig von anderer Hand sind. Fra Angelico, wie einem diese naive Frömmigkeit auf die Nerven gehen kann, nach der menschlichen Malerei des Masaccio. Ein lustiger kleiner Zenobius mit Kind von Gozzoli, das Kind vor und nach der Levitation, wie eine Reklame für Haarwasser. Von irgendeinem Schwachkopf Masaccio zugeschrieben, viel zu naiv und fröhlich. Gehe zum berüchtigten Landwehrkanal. Alle norwegischen Bücher seit Friedensnobelpreis an Karl von Ossietzky verboten. Bei kleiner brennender Kerze, schlechte Sülze im Lindenrestaurant. Zauberhafter Himmel, als ich rauskomme. Wird immer besser bis zum plötzlichen Sonnenuntergang. Himmel hinter kahlen, schwarzen Bäumen, Balsam für die Augen. Kann am Skagerrakplatz nicht widerstehen und gehe ins Café Mokka Efti. Damenkapelle aus dem Schwarzwald spielt die blaue Donau. Dezember. Devisenbewirtschaftungsstelle angerufen, beim vierten Anlauf durchgekommen. U-Bahn zum Alexanderplatz und zum Büro in der Neuen Königstraße. Bekomme ohne die geringsten Schwierigkeiten Verlängerung für 6 Monate. 24. Dezember. Mein Gott, was für ein Tag. Briefe vom Agenten Reevy. Hat meinen Roman beim Verleger Nott abgeholt und bei Dent vorgelegt. Als das nicht geklappt hat, Hogarth Press. Schleppe mich raus in die furchtbare Kälte. Über Hardenbergstraße, Steinplatz, Berliner Straße, Charlottenburger Schloss und Garten. Schaue mir den Watteau nicht an. Auch nicht die Goldene Galerie und nicht das Mausoleum. Schlossstraße, Kaiserdamm, Lietzensee. Schwäne schlittern auf dem Eis. Sehr komisch. Neue Kantstraße zum Funkturm. Gehe nicht hoch. Und bewundere auch nicht neue Ausstellungshallen. Dann Einfahrt zur Avus, Automobilverkehr und Übungsstraße. Zurück zum romanischen Café. Drecksloch. Weihnachtsgeschenk von Kempt, Teller mit Nüssen und Keksen. Vorbereitung für die Bescherung im Salon. Kann den Gedanken an die Freude nicht ertragen, die bald überall herrschen wird. Gehe gegen 19 Uhr raus. Alles zu. Fahre mit der U-Bahn zum Potsdamer Platz. Alles zu. fahre mit Bus zur Friedrichstraße. Victoria-Café geöffnet. Sehr voll. Bleibe bis 23.30 Uhr und trinke Bier. Treffe Kempt an der Haustür. Keine Vergnügungsstätte darf an Heiligabend geöffnet haben, ohne spezielle Genehmigung der Polizei und Zusage, dass nur alleinstehende Kellner beschäftigt werden. Unproduktiver, trüber, erniedrigender Tag. 25.12. Bahn zum Grunewald. Kiefern und ein paar Birken. Laufe quer durch zwischen Pechsee und Barsee. Barsee, sehr schön. Ein großer, grüner, stiller, tief eingesenkter Teich. Sehe einen großen Vogel mit gelber Brust, der sich wie ein Specht verhält. Als ich ihm nachgehe, fliegt er einen Baum weiter, wobei er immer den Baumstamm zwischen sich und mir hat, wie ein Eichhörnchen. Melancholische Erinnerungen an andere Weihnachtsspaziergänge. Komme am Havelufer raus, direkt unter Kaiser-Wilhelm-Turm. Weiter an den Wellen und Binsen entlang. Später zauberhaftes Stück am nordwestlichen Ufer des Schlachtensees entlang. Licht wird schwächer. Vereinzelte Farbflächen auf dem Wasser. Zitronengelb, rosa, blassgrün und stahlgrau. Und die wenigen Birken am anderen Ufer hellen die Masse von Kieferngrün auf. Pausiere in der alten Fischerhütte. Wollte eigentlich über Krumme Lanke und Grunewaldsee zum Grunewald weiterlaufen, aber es ist stockdunkel und die Hühneraugen tun mir weh. Ein Weihnachtstag, wie ich ihn nicht schöner hätte gestalten können unter den prächtigen Umständen. Dezember. Pergamonmuseum. Der Altar ist ein furchtbares Machwerk, aber der Fries ein interessantes barockes Durcheinander. Vor allem die Hochreliefs. Kampf der Götter gegen die Giganten. Fasziniert von den monströsen Füßen, die hinauf und hinabsteigen, überwiegend ältere Frauen, deren Beine ziemlich hinüber sind. Idee für ein Gedicht? Senkfüße auf dem Pergamonaltar. Dazu die schrillen Rufe eines Führers. 28. Dezember. Geht das Jahr denn nie zu Ende? U-Bahn zur Friedrichstraße und Nationalgalerie. Qualvolle Pflichtübung. Gegen den Uhrzeigersinn Lenbach, Rottmann, Aschenbach, Hasenklever, Kobell, Spitzweg, Klinger, Liebermann. Besonders gut die Amsterdamer Waisenmädchen. Dann nach oben und schaue mir Feuerbach und Böcklin an. Sauge aus der wunderschönen Welle von Kobe die Kraft, mich nach draußen zu schleppen zum Mittagessen. Esse Eintopf im Franziskaner. Kaufe Haaröl. Laufe wie betäubt durch Tiergarten zum Skagerrakplatz und trinke Kaffee im Café Efti. Lese ein Kapitel in Kellers Grüner Heinrich. Ein leichter, ruhiger, solider Start wie der eines Champions beim London to Brighton Walk. Gehe weiter zum Wittenbergplatz und ins KDW, um nach einem Hemd zu schauen. Miserable Auswahl. Weiter zu einem Laden an der Ecke Tauentzienstraße, Budapester Straße. Kaufe ein Hemd, das mir nicht besonders gefällt, und ein paar Socken, das mich nicht sehr begeistert. Würde gerne in 2 Wochen nach Dresden weiterziehen, wenn ich nicht durch die Monatszahlung gebunden wäre. Ins romanische Café und bastle an der Konditoreiszene in Hamm herum. Strophen in Prosa. Lebhafte, blasse Farben, wie in der Miniaturistenschule von Ferrara. Sie sollten im Hintergrund Stimmungen darstellen. Wenn die Stimmung wiederkehrt, dieselbe Farbe verwenden. Wiederholung durch Echos musikalischer Phrasen verstärken. Ohne Skrupel erfinden. Kein Tagebuch, sondern Rückbesinnung, um so den Rückzug zu decken, und später anhand des Vergessenen und Nichtvergessenen die Möglichkeit zur Einordnung zu haben. Keine, wie auch immer, geartete gesellschaftliche oder politische Kritik jenseits dessen, was die dargelegten Fakten vorgeben. 31. Dezember. Mein Vorsatz fürs neue Jahr? Mehr Champagner trinken. Wunderschöner, milder, strahlender Tag. Sehe in der Neustädtischen Kirchstraße den mit Abstand schönsten Bund Luftballons, den ich wohl je zu Gesicht bekommen werde. Eine sanft sich wiegende Regenbogenzypresse. Wunderschöner Spaziergang im Zickzack durch den Tiergarten. Enten in Dämmerung steigen mit verärgertem Ruf vom Wasser auf und landen wieder in weitem, fließenden Bogen. Sie fliegen in Paaren aufgeregt die Wasserachsen entlang, ganz anders in der Luft, als wenn sie schwimmen. Wie sehr ich die Einsamkeit liebe. Früh zurück und fange einen Brief an Mutter an. Kempt taucht auf und verkündet, dass er gerne heute Nacht um 1 Uhr vorbeikommen würde und mich an der Hand dahin führen, wo das Leben am heftigsten tobt. Dann das Zimmermädchen aus Köln mit Kaffee und Pfannkuchen. Das sind doch wohl einfach nur Donuts, wenn mich nicht alles täuscht. Dann, Schlag 12, ist Kempt wieder da, ganz außer Atem vor Aufregung, in der Hand ein leeres Glas. Verbeugung. Seine Frau, seine 2 Kinder, wie einer nordischen Sage entsprungen, sein Pekinese, seine Schwägerin, die mir das NS-Evangelium kredenzt, seine Schwiegermutter, eine mächtige Frau, die 18 Steißgeburten nachzuweisen hat, und dann noch ein Schnurrbart, der alles im Griff hat und ein Meister des komischen Fachs auf der Silberleinwand ist. Kredenzt mir ebenfalls das NS-Evangelium mit besonderem Hinweis auf die, die nicht dazugehören. Fürchterliches Pack. Aber er ist nett, ein Typ wie Kasperle mit vorstehendem Unterkiefer. Hat es nicht so mit der Sprache und erinnert mich an irgendwen in Dublin. Breche bald mit ihm und Kempt auf. Am Kurfürstendamm ist nicht viel los. Eine junge Frau in Eiderdaune, ein Handgemenge. All die Erst-, Zweit- und Drittklassigen Lokale geschlossen wegen des Jahreswechsels. Wir landen im Patzenhofer in der Nürnberger Straße und trinken Bier. Ein perfekter kleiner Demagoge spult die gesamte Geschichte der Nazi-Bewegung herunter, soweit sie sich mit seiner eigenen deckt. Das heißt, weitgehend. Packt alle seine Papiere, Ausweise, Orden und Bescheinigungen aus und spult einen nicht enden wollenden Strom aberwitziger Dialektik herunter. Ich werde Ihnen was sagen. Nette junge Mutter, die plötzlich blass wird, nachdem sie den lutherischen Hedonismus erklärt hat, sich dann aber bei Kaffee und einem trockenen Brötchen wieder erholt und völlig ruhig Positives über die Juden sagt, dass sie und ihre Generation zu jung seien, um die allseits proklamierte Notwendigkeit genau zu verstehen und so weiter. Was sogar den Kasperle zu einer kurzen Beweisführung veranlasst, den kleinen, liebenswerten Streicher. Sitze nüchtern inmitten der Debatten und mache nicht mit. Bis 5.30 Uhr. Dann zurück. Vor 10 Uhr auf, frisch wie der junge Morgen. 3. Januar 1937. Finde die Vorstellung, den Sonntag in einer Sammlung zu verbringen, unerträglich. Also steige ich in die S-Bahn von Zoo nach Erkner, weil es auf der Karte zwischen Demmeritzsee und Flakensee vielversprechend aussieht. Habe keine Ahnung, in welche Richtung ich laufen soll, nachdem ich den Bahnhof verlassen habe. Also hänge ich mich an einen Mann mit grünen Kniebundhosen und Stiefeln und Wanderstab. Ganz offensichtlich ein Experte auf Tagestour. Er führt mich Richtung Ost-Südost durch den Wald, an einem breiten, stillgelegten Gleis entlang zum Störitzsee, wo er in eine Wirtschaft abbiegt, was mich irgendwie erleichtert, weil ich dauernd hatte langsamer laufen müssen, um den Abstand zu halten und er sich immer wieder nach meiner großen, schwarzen Gestalt umgedreht hat. Und jetzt weiß ich ja wieder, wo ich bin. Halte mich Richtung Nordost, um nach Hangelsberg zu kommen, das an der Spree liegt, wo ich nach 3 Gehstunden ankomme. verzehre ein Butterbrot und eine Molle in einem Patzenhofer am Bahnhof und erkundige mich, wie es nach Fürstenwalde geht. 11 Kilometer. Laufe wieder los, bei einbrechender Dämmerung, so schnell ich kann, über einen breiten Weg durch dichten Wald. Schon lange nicht mehr auf meiner Karte. Zur Försterei Wilhelmsbrücke, als die Sonne untergeht. Die 11 Kilometer in 1¾ Stunden. Gutes Tempo. Müder, als ich mich fühle. Muss eine halbe Stunde auf die Vorortbahn warten. Nicht enden wollende Fahrt auf der Holzbank. Ein Bier im romanischen Café. Lese das Tageblatt. Sehr viel schlechter als die Frankfurter Zeitung. Langer Leitartikel des neuen Herausgebers Erik Schwarzer über den Tag der Freiheit der deutschen Presse, deren speziell männliche Pflicht für das kommende Jahr es ist, einen Teil ihrer Exkremente vorwärts zu schleudern, den ausländischen Feinden zwischen die Zähne und einen Teil nach hinten, dem eigenen Volk ins Gesicht. Es ist dasselbe Exkrement, nur in zwei Richtungen verteilt. 6.1.37. Gegen 24 Uhr treffe ich Kempt mit Dina an der Haustür. Gehen in Kneipe in Nürnberger Straße und trinken Mollen bis 3 Uhr morgens. Politikgerede. Sein Antisemitismus geht auf seinen Autounfall 1928 zurück, an dem ein Jude beteiligt war. Am Kurfürstendamm, Ecke Joachimsthaler Straße. Er hat 3 Tage dafür bekommen, weil der Polizeichef Jude war, sagt er. Er träumt von einer Zeit, in der deutsche Kunststoffe den Rohstoffen in jeder Hinsicht überlegen sind und die koloniale Einstellung damit bedeutungslos geworden ist. In 9 oder 10 Jahren, so wahr ich die Streichholzschachtel hier in Händen halte, wahrer, es ist meine Schachtel. Er träumt davon, dass sich Deutschlands Grenzen durch Volksabstimmungen erweitern werden, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Was könnte einfacher, natürlicher und praktischer sein? Deutschland, der Pufferstaat, der gleichzeitig Verbindungsglied ist. Es sprudelt immer schneller aus ihm heraus. Ich kann nur insofern etwas von ihm lernen, als er Deutsch spricht. Er ist Wohlfahrtswart für den Block Tauentzien, Nürnberger, Budapester. Bedürftige Juden können der Art von Wohlwollen, für das er steht, nicht entkommen. Im Bett gegen 4. Januar. Verärgere eine alte Dame im Schreibwarenladen, wo ich undeutlich nach einem Heft frage und eines wie dieses hier meine. Man muss doch wissen, was man will. Finde endlich im KDW, was ich suche. Vorsatz: in Zukunft weniger abstoßend detailliert schreiben. Nehme das Empfehlungsschreiben aus Hamburg mit zum Kronprinzenpalais, wo die Expressionisten im 2. Obergeschoss weggeschlossen sind. Will sehen, ob es beim Direktor Hanfstengel funktioniert. Stelle fest, dass Obergeschoss noch gesperrt ist. Muss also Vorlieb nehmen mit Ude, Liebermann, Trübner, Schuch im 1. Stock. Mache ich mit düsterer Apathie. Man muss sich ganz schön anstrengen, um diesen Bildern eine Berechtigung abzugewinnen. Treffe Axel Kaun zu Besuch aus Hamburg. Er ist intelligent, aber vor allem eloquent und sehr liebenswert und höflich. Und er hat weit entfernt von einer illustrierter Beobachtermentalität, von schwarzes Chor und Angriffsgesinnung, dass er das neue Deutschland als zur Hälfte sentimentale Demagogie und zur Hälfte brillanten Obskurantismus des Dr. Goebbels erkennen kann. Dem, meint er, sei mehr von dem zuzuschreiben, was erreicht wurde, als allen anderen zusammen. Eine Einschätzung, der ich leicht zustimmen kann. Er bedauert das Versagen der Juden im Exil, sie hätten keine geistige Kritik zustande gebracht. Ihr Protest richtet sich gegen das Unwichtige und sei nutzlos. Spricht von der kommunistischen Auffassung, dass Dr. Goebbels um jeden Preis unterstützt werden soll, weil er der beste Anwalt der UdSSR in Deutschland sei. Auf jeden Fall studiert er ihre Methoden. All das klingt erfrischend, weil es von preußischen Lippen kommt. Oder sind es sächsische? Wir ziehen weiter in eine russische Spelunke in einer südlichen Seitenstraße des Kurfürstendamms, trinken Kaffee und Schnaps. Oh, und nicht zu vergessen, der russische Zeitungsjunge, der mit einer Anti-Komintern-Sonderausgabe des Illustrierten Beobachters ins Dom kommt. Erbärmliches Geklimper auf einem alten Klavier und ein Dolchtanz. Thomas Mann ist in den letzten 2 Wochen endgültig verboten worden und hat die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt bekommen. Wegen seiner Artikel in der Basler Zeitung. 12. Januar 37. Rechtzeitig aufgestanden, um kurz nach 10 in Potsdam zu sein. Wie betäubt von Schäbigkeitsgefühlen, Schmerz und Erschöpfung. Laufe über Lustgarten, Paradeplatz zum Schloss, gehe aber nicht rein. Altmarkt, Wilhelmsplatz zur Nikolaischen Buchhandlung in der Nauener Straße. Dann weiter zum Brandenburger Tor und durch grünes Gitter. Park strahlend und kalt. Erste Ansicht der mit Glasrahmen für Weinreben bestückten Terrassen verwirrend, aber bald akzeptiert. Gestutzte Eiben sehr wirkungsvoll. Terrasse vielleicht zu steil und schwer für das Schloss, das an jedem Treppenabsatz verschwindet. Schloss herrlich und Sommerlandsitzartig, makellos proportioniert. Die niedrige grüne Kuppel ruht wie eine Blüte auf der gelben Fassade und die Karyatiden lachen unter der Leichtigkeit ihrer Last. Kein bisschen wie Versailles, sondern wirklich eine Architektur ohne Sorgen. Jede Menge zauberhafter Watteaus, ganz zu schweigen von L'Ancre und Parterre, von denen ich wegen Zeitdrucks nur einen Blick erhösche. Sehr unangenehm. Esse hastig im Restaurant zur Neuen Mühle und mache mich um 15.30 Uhr auf, durch den neuen Garten nach Nikolskö. Neuer Park, sehr schön. Am Ufer des Heiligen Sees entlang, vorbei am Marmorpalais, direkt am Wasser. Plötzlich im sich senkenden Nebel wunderschönes rotes Licht, wie von den Blättern ausgehend, die von einer Gruppe Frauen vor dem grauen Nichts des Jungfernsees zusammengekehrt werden. Über die Schwanbrücke und die Glienicker Brücke. Zu dunkel, um linker Hand durch den Glienicker Park nach Nikolskö zu gehen, also halte ich mich rechts, nach einem kurzen Stück an der Hauptstraße entlang, durch den neuen Volkspark zur Brücke zwischen Neubabelsberg und Babelsberg. Zu dunkel, um mir Schloss Babelsberg anzusehen und zu müde, um zum Bahnhof Neubabelsberg zu laufen. Also setze ich mich auf eine Bank in der Nähe der Brücke und warte auf den Bus. Wie mir ein höfliches Männlein in Abendgarderobe rät, der von Schleichers früher berühmter Residenz weiter hinten am Griebnitzsee erzählt und dass Lillian Harvey zurzeit irgendwo in der Nähe wohnt und wie viel hier im Sommer los ist. 6:00 Bad. U-Bahn nach Stadtmitte. Schlechter Platz im Theater, hinter einer völlig überflüssigen Befestigung an Brüstung des ersten Rangs, genau zwischen mir und Bühne. Güges und sein Ring ist als Stück zweifellos ein Reinfall, jedenfalls so, wie es hier gespielt wird. Selbst Kraus mit all seiner Zauberkunst und all seinem Stil kann ihm kein Leben einhauchen. All das ist genug, um mich davon zu überzeugen, dass das poetische Stück als Stück nicht funktionieren kann. Auch dann nicht, wenn es als Dichtkunst gespielt wird, weil die Worte die Handlung verschleiern und von ihr verschleiert werden. Zum Nachteil von beiden. 15.01.37. Gehe gegen 15 Uhr ins Pschorr, esse Haché und lese Artikel über den verdammten neuen Glaspalast in München, das Haus der deutschen Kunst und darüber, dass die kommenden Ausstellungen zugänglich sein sollen für Arm und Reich und jedermann. Jetzt, wo die Phase von Nolde, der Brücke, Mark etc. überwunden sei. Bald fange ich wirklich an zu kotzen. Oder ich fahre nach Hause. Keine Möglichkeit mehr, Berlin vor nächster Woche zu verlassen. Der Hauspapagei ist gestern durchs Fenster entflogen. Aber alle behalten die Nerven. Allein der Gedanke, einen Finger zu rühren oder mich zu bewegen, bringt mich so weit, dass ich die Augen schließe. Keine Ahnung, wie ich den Abend überstehen soll, ohne mich zu besaufen. Was ich auf keinen Fall tun will. Gehe zum Wittenbergplatz. Stoße mit deinem Schupo zusammen, der einen kleinen Ganoven am Wickel hat. Willst du auch mitkommen? Tag der Polizei, dein Freund, dein Heiler. Treffe Kaun in einem ruhigen Zimmer in der ruhigen Burgunderstraße. Ich nehme die Bettcouch und esse deutsches Beefsteak mit Rosenkohl, das er gekocht hat. Er ist vom Rowold Verlag angeheuert worden und überglücklich. Sie verlegen Wolf, Fleming, Hackett, Romain etc. Ein Herr Meier kommt dazu. Kaufmann. Korrekt, dunkel und geschmeidig. Sieht aus wie Goebbels und redet sehr gewandt und weitschweifig. Ich stammele herunter, wie ich Spinoza und Leibniz verstehe. Er liest einen Brief von Rilke an Paula Modersohn Becker vor, in dem er ihr vorhält, dass sie die derzeitige Einsamkeit seiner Frau nicht respektiere und liebe, wie sie es im Fall der Ersten getan habe. Er persönlich stehe voller Zuversicht, Vertrauen, liebender Achtung und Respekt etc. vor ihrem derzeitigen Tempel der Einsamkeit, darauf wartend, dass die Tür sich öffnet. Anscheinend besteht die edelste wechselseitige Geste zweier verliebter Wesen darin, darauf zu warten, dass die Türen ihrer Einsamkeiten sich öffnen und sie verschlingt. Ich bin müde. Ich sage, dass ich genauso wenig an einer Vereinheitlichung des historischen Chaos interessiert bin, wie an einer Klärung des individuellen Chaos und noch weniger an einer Vermenschlichung der nichtmenschlichen Voraussetzungen, die dieses Chaos hervorrufen. Was ich suche, sind die Strohhalme, das Strandgut und so weiter. Namen, Daten, Geburten und Tode, weil es das Einzige ist, das wir wissen können. Nicht die Welle, sondern die Korken. Meier sagt, der Hintergrund sei wichtiger als der Vordergrund, die Ursachen wichtiger als die Wirkungen, die Ursachen wichtiger als die, die für sie stehen oder ihnen entgegenstehen. Ich sage, der Hintergrund und die Ursachen sind nicht menschliche und nicht so durchdringende Maschinerie und wage mich so weit vor, darüber nachzudenken, was das wohl für ein Hunger sein mag, der durch den modernen Animismus gestillt werden kann, welcher darin besteht, sie zu rationalisieren. Wogegen die reine Zusammenhanglosigkeit zwischen Zeiten und Menschen und Orten wenigstens amüsant ist. Schicksal ist Zufall. Das gilt für jeden menschlichen Zusammenhang. Ich sage bei den Begriffen historische Notwendigkeit und deutsches Schicksal, kommt mir die Kotze hoch. Dann macht Meier vor, wie man Ski läuft. Auf Umwegen mit Meier mit der S-Bahn zurück und dann allein mit der Tram, meilenweit den Kurfürstendamm entlang. Die Straßenlaternen unter den Linden sind neu, wegen der Olympiade. Die alten Linden wurden gefällt und winzige neue gepflanzt. Jetzt sagt man, unter den Laternen. 16.01. Wache verzweifelt auf, wie jeden Morgen in dieser Woche, ohne zu wissen, wie ich den Tag überstehen soll. 18. Januar. Frühstück im Bett. Lese Demian von Hesse. Sehr ordentlich und hübsch geschrieben, aber scheint mir durchweg unehrlich. Nicht, weil es ein Manuskript ist, sondern weil es sich als Transkription ausgibt. Als Konstruktion ist Demian, soweit ich bisher gelesen habe, sehr klug, gewandt und unterhaltsam. Der unvermeidliche Inhalt natürlich die Reise zum Selbst. Ich befürchte, dass er am Ende nicht sich selbst finden wird, sondern Gott. Reise ist sowieso das falsche Bild. Wie können wir zu dem hinreisen, von dem wir uns nicht wegbewegen können? Das Notwendige bleiben wäre wohl eher zutreffend. 19. Januar 37. Gehe gegen 13.30 Uhr zum Postamt. Dichtes Schneetreiben und furchtbarer Sturm. Esse Spinat im Pschorr und kaufe in der Nürnberger Straße eine halbe Flasche Rum. Keinen Verschnitt, sondern Original Jamaika. In der Pension breche ich den Rum mit den Kempts an. Kempt breitet sich aus über die Zumutung des Korridors, die Schwierigkeit, in Aktion zu treten, weil dann Russland, Österreich und die Tschechoslowakei alle ihren Anteil fordern würden. Später gehen er und ich auf mein Zimmer, wo wir die Flasche austrinken und er lang und breit erzählt, dass er beim Stahlhelm war, bis zu dessen Auflösung 1933 oder 34. Kempt hat eine echte Begabung fürs dramatische Fach. Ich bringe ihn dazu, vom 9. November 1923 zu erzählen. NS-Demonstration, von Polizei verboten wegen des 9. November 1918. Verbot ignoriert und Feuer eröffnet. Herrliche Geometrie des Bildes. Hitler, Hess und Ludendorff am Kopf der Phalanx, wie sie unbeschadet durch den Kugelhagel marschieren. Göring in die Eier geschossen. Hitler 7 Jahre Zuchthaus. Dort nutzt er die Zeit, um seine Pläne zu vervollständigen. Dann Geschichte der legalen Erfolge. Um seine Mehrheit zu sichern, muss Brüning, Zentrumspartei, mit den Kommunisten und Sozialdemokraten koalieren. Hindenburg lehnt ab, schickt nach Hitler, Jubel. Kempt war in jener Nacht am Wilhelmplatz und an dem Kaiserhof, wo Hitler übernachten sollte. Sein kreidebleiches Gesicht. Verehrung in Kempts Stimme. Mussolini sei ein großer Mann, sagte er, habe aber nicht Hitlers absolute Reinheit. Kempt ruft seinem Begleiter auf dem Nachhauseweg zu, was er später auch seiner Frau sagen wird. Das ist eine historische Stunde, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa, für die ganze Welt. Als er die Anlässe herunterspult, bei denen er Hitler gesehen hat oder in seiner Nähe war, kurbelt er seine Unterhaltungskünste derart an, als seien wir im Ufer am Zoo in der Privatvorführung eines Kriegsfilms. Lebhafte Beschreibung des Entscheidungskampfs zwischen dem Deutschen und dem Rumänen im Weitsprung bei der Olympiade 1936. Der Deutsche gewinnt. Hitler, schon längst wieder frisch, rosig, lächelnd und in jeder Hinsicht besser aussehend, bekommt von Göring in der prominenten Loge Klopfer auf die Schulter, wobei er frenetisch grüßt. Seltsame Bemerkung, dass Göring eher ernst und mit gefasstem Gesichtsausdruck auftritt, Goebbels dagegen immer lächelt. Die Einschätzung Kaunts, dass Goebbels die dunkle, kontrollierende Macht sei und Hitler und Göring die sentimentalen Polterer, scheint mir eher zuzutreffen. Kempt hat in der ganzen Zeit sicher 500.000 Wörter gesprochen. Lese Demian weiter. Wird immer künstlicher. Januar. Kronprinzenpalais. Munk. Die Sommernacht und Einsamkeit. Wunderschön. Frau im roten Wams sitzt auf blauem Hocker, regenbogenfarbener Haufen links, Badezelt und blasse, grenzenlose, reglose Leere des Meeres. Aber selbst hier neigt er dazu, das Gefühl ins Sentimentale zu übersteigern. Was ist das bloß bei diesen kompromisslosen Nordmenschen, Nolde und auch Hamsum, das immer droht, die Sache zu ruinieren? Obergeschoss mit Expressionisten immer noch geschlossen? Jawohl. Kaufe eine Aktentasche und laufe durch den Tiergarten zurück. Kaufe eine Fahrkarte nach Weimar über Leipzig oder Halle für den 21. Januar. Treffe Mitbewohner Beuys und wir gehen zur Klause am Kurfürstendamm. Trinken Salvator und reden politischen und ästhetischen Quatsch. Fotografen vor jüdischen Geschäften. Wir ziehen weiter, um Kempt zu treffen. Mit dabei ein gewisser Poreb, Bühnenbildner aus Halle, auf Tagesausflug in Berlin. Dick und interessant. Gequälter Blick. Kann mir zu einer Privatsammlung in Halle Zutritt verschaffen. Schwärmt für einen mexikanischen Maler, der besser sei als Picasso. Scheint überall gewesen zu sein. 22. Januar. Beschließe, dass ich Poreb in Halle besuchen werde. Mit dem 17.15 Uhr ab Anhalter Bahnhof.
Samuel Beckett, German Diaries, Teil 2. Bearbeitung und Übersetzung aus dem Englischen, Gabi Hartl. Mit Sabine Tambrea als Samuel Beckett. Komposition, Zeitblom. Ton und Technik, Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz, Marie Permontier. Regie, Gabi Hartl und Zeitblom. Produktion, Deutschlandfunk 2026. Dramaturgie, Sabine Küchler.